Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Es gibt Berufe, die für die meisten von uns unsichtbar bleiben, obwohl sie täglich dafür sorgen, dass Sicherheit selbstverständlich erscheint. Einer davon spielt sich hoch über unseren Köpfen ab. Mein heutiger Gast fliegt einen Eurofighter und ist gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen ein zentraler Teil der Luftverteidigung der Bundeswehr. Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Gerald Groß.
Hallo, ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Lieber Gerald, ich freue mich auch, dass du hier bist. Du bist ein bisschen erkältet, das schon mal als Vorwarnung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also wenn du hustest, bist du entschuldigt. Du bist nicht nur Eurofighter-Pilot bei der Luftwaffe, sondern jemand, der militärische Denkweisen in eine, nennen wir es mal, zivile Sprache übersetzt. Daher auch ein willkommener Gast bei mir. Wann entstand bei dir der Wunsch, Eurofighter-Pilot zu werden?
Ja, das ist in der Tat eine der häufigsten Fragen und viele stellen sich immer vor, dass man das schon immer machen wollte, großen Kindheitstraum. Bei mir ist das tatsächlich nicht der Fall gewesen, denn ich musste erstmal überhaupt ein Bewusstsein dafür erlangen, dass es diesen Job gibt. Die Bundeswehr war für mich als potenzieller Arbeitgeber schon sehr früh präsent gewesen, weil es damals ja noch den Grundwehrdienst gab. Dadurch habe ich mich mit dem Thema befasst und da ich einen Job anstreben wollte, bei dem ich früh Verantwortung übernehmen kann, fand ich die Offizierlaufbahn interessant, die mich einfach gereizt hatte. Aber das war noch sehr lange vor dem Ende meiner Schulzeit, also doch einige Jahre davor. Ja, wie die meisten Jugendlichen auch, habe ich relativ viel Computer gespielt. Und da waren natürlich auch militärische Spiele dabei und insbesondere die Flugsimulation IL-2 Sturmovik. Mhm. Da war ich also in einem Zweiter Weltkriegsszenario mit den alten Propellerfliegern als Online-Jagdpilot unterwegs. Und aus dieser Online-Fliegerei ist irgendwann die Frage gereift, wer fliegt eigentlich heutzutage Kampfflugzeuge? Ist das ein Job? Kann ich mich darauf bewerben? Kann ich das einfach machen? Wie kommt man denn daran? Ja, und dann habe ich mich informiert, ich bin zu einem Karrierecenter der Bundeswehr gegangen und habe dann so eine wunderbare Hochglanzbroschüre bekommen, Offizier im fliegerischer Dienst, hieß es in bester Behördensprache. Und in dem Kontext wurde mir dann auch ermöglicht, ein Truppenpraktikum zu machen, damals bei dem Jagdbombergeschwader 32 in Lechfeld, gibt es schon lange nicht mehr. Und da durfte ich einfach mal reinschnuppern, mir anschauen, wie das da so läuft und habe den Eindruck gewonnen, Mann, irgendwie haben die hier im besten Sinne des Wortes alle gehörig einen an der Murmel. Da würdest du super dazu passen.
Ja.
Ja, und dann habe ich mich beworben und alles ging so seinen Gang.
Ja, und das ist knapp 20 Jahre her. Du bist ein Jahrgang 1988 und zur Bundeswehr kamst du 2007.
Das ist korrekt, auch wenn es mir eher vorkommt wie 2017, aber
ja. Und der Grundwehrdienst, der dauerte damals noch 9 Monate. Die Wehrpflicht galt noch uneingeschränkt, wie man so schön sagt.
Ganz genau. Wobei an mir der Grundwehrdienst ja in dem Sinne vorbeigegangen ist, dass ich direkt mit der Offizierausbildung eingestiegen bin und die Zeit dort dann angerechnet wird. Das heißt, diesen klassischen Grundwehrdienst, isoliert, losgelöst von allem anderen, habe ich nicht absolviert. Ich war eben entsprechend direkt in der Offizierausbildung.
Mhm. Ja, diese Grundausbildung, das sind, glaube ich, 3 Monate und die beinhaltet ja so den militärischen Alltag, die Disziplin. Magst du uns so ein bisschen mitnehmen, wie die erste Zeit war? Wie hast du das damals empfunden?
Es war ganz interessant, weil es wirklich sehr schnell ging. Also ich habe ungefähr 1,5 Wochen nach meinem Abitur den Dienstantritt gehabt, damals noch in Fürstenfeldbruck an der Offiziersschule der Luftwaffe. Die ist mittlerweile in Roth beheimatet, also in Bayern. Mhm. Ich bin gebürtiger Badner, komme so aus dem Rheintal am Rande des Schwarzwaldes in der Nähe von Baden-Baden. Ja, und 1,5 Wochen nach der Schule hieß es dann quasi, tschüss Mama, ab in Zug und nach Fürstenfeldbruck. Und man ist so in dieses neue Leben einfach so ein bisschen reingestolpert. Ne? Eben bist du noch dauerhaft zu Hause im Hotel Mama gewesen und plötzlich bist du mehr oder weniger auf dich allein gestellt. 350, 360 Kilometer entfernt.
Mhm.
Nach heutigen Maßstäben natürlich nichts, aber damals mit 19 war das gefühlt eine halbe Weltreise. Ja, und dann ist man an dieser Offizierschule angekommen und alles war neu. Alle Leute um einen rum waren neu. Die Menschen haben komisch gesprochen, die haben komische Klamotten angehabt. Irgendwie haben alle das Gleiche angehabt. Naja, man wusste ja so ein bisschen, was auf einen zukommt. Aber trotzdem, wenn das erstmal auf einen einwirkt, dann sind es natürlich sehr viele neue Eindrücke. Aber ich fand es in allererster Linie einfach interessant. Und ich habe sofort gemerkt, das hat was, das macht mir Spaß. Ich lasse das jetzt erstmal auf mich zukommen und schau mal, wie sich das entwickelt.
Gab es denn diesen einen Moment, in dem dir bewusst wurde, hier möchte ich auch in Zukunft bleiben, hier sehe ich meine Zukunft?
Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Also ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt, aber man muss natürlich sagen, dass sich der Dienst kontinuierlich verändert hat. Jetzt kann man die Anfangszeit der Offizierschule überhaupt nicht vergleichen mit der späteren fliegerischen Ausbildung oder gar mit dem fliegerischen Dienst im Geschwader oder meinem heutigen Dienst im Kommando Luftwaffe. Ich glaube, das ist auch, was große Teile des Dienstes in den Streitkräften ausmacht, dass sie sich eben in vielen Verwendungen sehr wandeln und man regelmäßig vor neue Herausforderungen gestellt wird.
Ich hatte in einem Interview gehört oder gelesen, dass du in deinem Leben nur eine einzige Bewerbung schreiben musstest.
Ja, das ist in der Tat richtig. Ich glaube, da bin ich ein bisschen gesegnet. Es war wirklich nur diese eine Bewerbung an die Bundeswehr. Ich hatte natürlich noch Plan B und C in der Schublade, aber darauf habe ich mich nie bewerben müssen oder musste das nicht verfolgen. Ich habe diese eine Bewerbung geschrieben, die ist angenommen worden und dann ging dieses dreistufige Eignungsfeststellungsverfahren los. Das habe ich erfolgreich bestanden und dann wurde ich eingestellt und dann hat sich nie wieder die Frage gestellt, irgendwie was anderes zu machen.
Ja, die Zeiten haben sich geändert. Wenn wir nochmal auf dein Geburtsjahr zurückblicken, 1988, da ahnte ja niemand, dass ein Jahr später die Berliner Mauer fallen würde. Deutschland war noch geteilt, die Bundeswehr fest im System der NATO verankert. Jetzt fange ich auch schon an hier. Die Welt war geprägt von Blockdenken, also das war eine völlig andere Zeit. Aber du hast ja dann irgendwann für dich festgestellt, okay, ich möchte auf jeden Fall mich verpflichten. Das hast du getan für eine gewisse Laufzeit. Erklär uns das mal bitte für alle, die jetzt nicht in der Bundeswehr beheimatet sind.
Ja, es ist in der Tat immer ein bisschen schwierig zu erklären, weil auch hier der Wandel sehr kontinuierlich ist und die Laufbahnen immer wieder verändert werden. Grundsätzlich, wer zur Bundeswehr geht und das über den Grundwehrdienst hinaus tut oder über den freiwilligen Wehrdienst hinaus tut, der wird Soldat auf Zeit. Mhm. Man kennt das ja unter dem Begriff, dass man verpflichtet wird. Das ist tatsächlich auch eine Verpflichtung. Man unterschreibt also für eine bestimmte Dienstzeit und kann dann auch nicht einfach gehen, sondern muss diese Dienstzeit abdienen. Darüber hinaus gibt es aber die Möglichkeit, Berufssoldat zu werden. Bei Kampfpiloten, also bei Menschen, die ein Jet fliegen, anders als bei den anderen fliegerischen Laufbahnen, ist das Berufssoldatwerden automatisiert. Ich muss es nicht annehmen heutzutage. Lange musste ich das. Heutzutage muss ich es nicht mehr annehmen, aber ich bekomme immer diese Möglichkeit. Wir müssen uns nicht mal darauf bewerben. Sobald ich Berufssoldat bin, kann ich mehr oder weniger kündigen, wie jeder normale Arbeitnehmer auch. Mhm. Und so ist es eben auch heute noch. Das heißt, ich habe damals eine Verpflichtung unterschrieben für 16 Jahre. Diesen Status Soldat auf Zeit, 16 Jahre, habe ich aber nie erreicht, weil der immer stückweise verlängert wird. Also ich war Soldat auf Zeit 2 Jahre, 4 Jahre, 6 Jahre und dann bin ich nach der erfolgten fliegerischen Ausbildung bin ich zum Berufssoldaten ernannt worden.
Ja, das wäre nämlich auch eine Frage, denn um so einen Eurofighter fliegen zu dürfen, musstest du ja ein mehrjähriges Ausbildungssystem durchlaufen.
Genau, die Ausbildung geht durchaus einige Jahre. Man kann sich darüber streiten, wie man das berechnen möchte, aber bei mir waren es um und bei inklusive aller Wartezeiten 8 Jahre.
Wow. Und also wie dürfen wir uns das vorstellen, das Außenstehende? Ich hatte gelesen, dass ein sehr kleiner Teil der Bewerber das nur schafft, tatsächlich ins Cockpit. Da wird schon viel ausgesiebt, noch in den Monaten und Jahren dazwischen.
Ja, selbstverständlich. Das Auswahlverfahren ist natürlich anspruchsvoll. Es ist eine der anspruchsvollsten Tätigkeiten, die man in den Streitkräften anstreben kann, obwohl es selbstverständlich sehr viele anspruchsvolle Tätigkeiten gibt. Und das Verhältnis aus Bewerbern und denjenigen, die eingestellt werden, ist relativ ungünstig aus Sicht des Individuums. Ich sage aber auch immer, Statistiken sind sehr geduldig und für den Einzelnen dann auch irgendwie irrelevant. Weil was ich mir damals immer gesagt habe, ich stand ja vor dem gleichen Problem, war, naja, irgendjemanden müssen sie ja einstellen. Warum soll das nicht ich sein? Und letzten Endes hängt es einfach davon ab, welche Fähigkeiten man mit an den Tisch bringt und wie gut man in diesem Eignungsfeststellungsverfahren abschneidet. Mhm. Und wenn man sich die Natur des Jobs vor Augen führt, also die Tatsache, dass das Wort Kampfpilot eben auch den potenziellen Kampf beinhaltet, dann ist man, glaube ich, auch ganz gut beraten daran, durch ein straffes Eignungsfeststellungsverfahren zu gehen.
Was sollte man denn am meisten mitbringen? Ist es das Bewusstsein für eine militärische Verantwortung, die man mit sich herumträgt, oder die technische Präzision, die fundamental wichtig ist oder eher so diese extreme mentale Belastbarkeit?
Nun, ich denke, wir müssen das aus der Perspektive eines jungen Bewerbers sehen. Ich selber habe mich ja auch mit 17 Jahren beworben. Da steckt man ja schon noch irgendwo in seiner Entwicklung. Das heißt, man muss gewisse Potenziale mitbringen. Meines Erachtens nach, die einzelne Eigenschaft, die man mitbringen sollte, ist eine gesunde Einstellung zu der ganzen Sache. Das ist nichts, was ich halbherzig mache, sondern ich muss das wirklich wollen. Weil das Eignungsfeststellungsverfahren ist schon anspruchsvoll, aber die Ausbildung, die danach kommt, die fordert einen wesentlich mehr ab. Alleine deswegen, weil sie lang ist und weil ich sehr viel Zeit im Ausland verbringe. Die meisten Pilotenanwärter werden immer noch in den USA im Rahmen vom Euro-NATO Joint Jet Pilot Training ausgebildet. Das wird jetzt aktuell deutlich mehr diversifiziert, sodass es in vielen Nationen innerhalb und außerhalb Europas Ausbildungsplätze geben wird, weil wir die Anzahl des Personals, das ausgebildet werden muss, deutlich erhöhen. Das bedeutet aber trotzdem, dass ich sehr viel Zeit weg von Freunden, Familie verbringe und dass dieser ganze Job und diese Ausbildung eine gewisse Zeit lang vollständig mein Leben bestimmt. Und das schaffe ich nur, wenn ich das möchte.
Wie einsam macht denn dieser Job?
Ich würde nicht sagen, dass er einsam macht, aber je nachdem, was die weiteren Verwendungen sind und wie man sich aufstellt, ist es schon durchaus sehr anspruchsvoll. Also die meisten meiner Kameraden sind natürlich verheiratet und haben auch Kinder. Ich habe jetzt die Generalstabsausbildung gemacht an der Führungsakademie der Bundeswehr. Dadurch wechsle ich alle 2 Jahre die Verwendung, obwohl ich weiterhin dauerhaft fliege. Das muss man sich auch vor Augen führen. Das heißt, egal wo ich eingesetzt bin, jetzt aktuell hier im Kommando Luftwaffe in Berlin in der klassischen Stabsverwendung, bin ich trotzdem einem Verband zugeordnet. Das ist in meinem Fall weiterhin das taktische Luftwaffengeschwader 31 Bölke in Nörvenich. Und dort fliege ich auch weiterhin. In der Folge, Nörvenich ist ziemlich weit weg von Berlin. Bedeutet das, dass ich regelmäßig dahin pendeln muss. Also es ist sehr schwer, eine wirklich persönliche Homebase zu haben. Ich habe eine Wohnung hier in Berlin, ich habe eine Wohnung in der Nähe von Nörvenich und so richtig zu Hause fühle ich mich eigentlich nirgends. Und man witzelt dann auch mal, na, Anschrift ist Autobahn, aber irgendwie findet man sich damit einfach zurecht und natürlich auch ein Stückchen weit ab und orchestriert sein Leben.
Ja, als Eurofighter-Pilot bist du ja nicht nur Flugzeugführer, sondern auch Systemmanager. Da spielt auch der Zeitdruck sicherlich eine Rolle. Was muss man früh verstehen, wenn man diesen Weg einschlagen will? Und was wird vielleicht auch oft romantisiert?
Ich denke, man muss vor allem verstehen, dass der Weg eine große Resilienz erfordert. Annähernd niemand wird da einfach durchlaufen und niemals irgendwo mit Scheitern konfrontiert zu werden. Man wird mit Sicherheit Ziele verfehlen, die man sich selber gesteckt hat. Man wird vielleicht auch Ziele verfehlen, die von einem erwartet werden. Man dann einfach wieder aufstehen und weitermachen muss. Das muss einem einfach klar sein. Es wird genug Dinge geben, die frustrieren, die demotivieren und man muss trotzdem bereit sein, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Und was ganz klar romantisiert wird, meiner Meinung nach, ist natürlich so ein bisschen dieser Top Gun-Effekt. Wenn man jetzt über den Job des Kampfflugzeugführers nachdenkt, des Jetpiloten, wie es dann gerne genannt wird, dann wirkt das natürlich immer total cool. Viele haben dann sofort irgendwie den Sunny Boy mit Sonnenbrille im Gesicht und Stehkragen und der wedelt mit den Händen in der Luft rum und fliegt den ganzen Tag Flugzeug. Fragmente davon mögen ja auch so sein und selbstverständlich ist es eine sehr coole Tätigkeit. Ich bin auch sehr dankbar, die machen zu können, aber es gehört halt wesentlich mehr dazu und jeder von uns hat Nebenverwendungen, verbringt viel Zeit auch einfach in dem Büro. Keiner ist einfach nur Pilot, außer vielleicht den jungen Kameraden in den Anfangsjahren. Aber irgendwann kommt das, dass du weitere Verantwortung übernehmen musst. Und das bedeutet, dass du neben der Fliegerei eben auch sehr viel Arbeit hast. Und was auch mal vergessen wird, als Kampfpiloten findet die Hauptlast der Arbeit nicht tatsächlich im Cockpit statt, sondern eigentlich in der Vorbereitung, in der Analyse, weil wir uns ja mit sehr komplexen taktischen Szenarien auseinandersetzen. Und das reine Flugzeugfliegen als solches, das ist nur ein Mittel zum Zweck.
Ja, es geht ja schon in der Auswahlphase los. Da wird geprüft, wie du unter Stress Entscheidungen triffst. Korrigiere mich gerne. Denn im späteren Einsatz können ja dann auch Sekunden entscheidend sein.
Ja, absolut. Wir haben ja auf meinem YouTube-Kanal einen Dreiteiler darüber gedreht, über das Eignungsfeststellungsverfahren, wo wir auch genau darauf eingegangen sind, was das eben bedeutet. Es gibt viele Testungen, insbesondere in Phase 2, die einen regelmäßig ans eigene Limit fahren. Das heißt, man bekommt Aufgaben gestellt, die man gar nicht zu einem Abschluss bringen kann. Man hat nicht wirklich ein Gefühl dafür, ob man jetzt gerade gut ist oder schlecht ist. Man gibt einfach sein Bestes und dann ist die Aufgabe irgendwann vorbei. Also so Serienaufgaben zum Beispiel. Und das kann mitunter natürlich auch total frustrierend wirken. Und es gibt durchaus Bewerber, Kandidaten, die dann irgendwann einknicken. Man merkt so richtig, dass die aufgeben. Die sind frustriert und dann hören sie einfach auf. Und genau darum geht's, um dieses Durchhaltevermögen, um diese Resilienz, unter Stress belastbar zu bleiben und einfach weiterzumachen und das Beste zu geben.
Ja, die psychische Stabilität ist das eine, wahrscheinlich dann auch noch die überdurchschnittliche körperliche Fitness, die du mitbringen musst und natürlich auch die exzellenten Reaktionsfähigkeiten.
Ja, selbstverständlich geht es auch eben um die Mehrfachbelastbarkeit, also dass die Art und Weise, wie man am besten in Anführungszeichen multitasken kann.
Ja.
Die körperliche Fitness ist jetzt im Eignungsfeststellungsverfahren noch nicht so wichtig, weil es da primär eigentlich um die Trainierbarkeit geht. Der 17-jährige Bewerber, der muss jetzt noch nicht kampfflugzeugfit sein. Er sollte natürlich eine gewisse Grundfitness mitbringen. Aber solange der solide trainierbar erscheint, reicht das erstmal. Die körperliche Fitness wird dann im weiteren Verlauf deutlich wichtiger.
Ab wann darf ich denn fliegen? Wenn du erwähnst, 17 Jahre, minderjährig, wann geht's denn da los ungefähr?
Nur wenn du dich mit 17 bewirbst, dann wirst du wahrscheinlich mit 18, 19 eingestellt werden. Und dann beginnt erstmal die allgemeine militärische Ausbildung. Das heißt, gehst an die Offizierschule, machst erstmal deine Offizierausbildung. Je nachdem ist die allgemeine Grundausbildung mit den 3 Monaten sogar noch vorgeschaltet. Und erst wenn das absolviert ist, was mit allen anderen zusammen macht, also mit allen anderen Offizieranwärtern der Luftwaffe, erst danach geht's in die fliegerische Ausbildung. Die ist sehr häufig oder bei sehr vielen Bewerbern integriert in ein Studium. In Aeronautics findet dann im Studentenfachbereich Aero an der Uni BW in München statt. Und in dieses Studium integriert geht dann die fliegerische Ausbildung in mehreren Phasen los. Also in der Regel dauert's dann schon mal 3, 4 Jahre, bis man das erste Mal im Cockpit sitzt.
Ja, und diese fliegerische Grundausbildung, wenn die dann vorbei ist, dann folgen spezialisierte Trainingsphasen, unter anderem auf Chat-Trainern. Was ist das denn?
Genau, also wie man immer sagt, der Kampfpilot fällt ja nicht vom Himmel, der muss ausgebildet werden und das findet immer in so einem Schritt-für-Schritt-Ansatz statt. Ganz klar, wie in jeder komplexen langjährigen Ausbildung. Das heißt, du steigst selbstverständlich nicht auf dem Eurofighter ein, sondern in der Regel erstmal auf einem kleineren Propellerflugzeug. Die Typen, die jetzt derzeit aktuell noch genutzt werden, sind die Group G120 TP, kleiner Turboprop mit knapp unter 400 PS. Zweisitziges Flugzeug mit so einer Side-by-Side-Anordnung, also wo der Fluglehrer und der Flugschüler nebeneinander sitzen, sodass der Fluglehrer dem Schüler eben auch noch wirklich auf die Hände gucken kann und dem sehr direkt Dinge beibringen kann. Und für diejenigen, die in das Euronature Joint Jet Pilot Training gehen, geht es dann weiter auf der T6A Texan 2. Das ist ein Turboprop-Trainer, der dann immerhin schon 1100 PS Leistung bringt, mit einer Tandem-Anordnung, wo die Cockpits also hintereinander angeordnet sind. Das gibt schon das erste Mal so ein klein bisschen Jet-Feeling. Die ist natürlich auch schon ein Hochleistungsflugzeug, macht auch viel Spaß zu fliegen. Und danach geht es derzeit noch auf die T-38 Charlie Talon. Die ist sehr eng verwandt mit dem Kampfflugzeug F-5. Und das ist ein 2-strahliger, überschallfähiger Jet-Trainer mit Triebwerken, die auch schon Nachbrenner verbaut haben. Also im Grunde genommen ein sehr kleines, leichtes Kampfflugzeug, was durchaus schon beachtliche Flugleistung hinbringt.
Ja, bei der Bundeswehr wird ja viel in Menschen investiert. Ich glaube, so eine Ausbildung, die kann schon mal ein paar Millionen Euro kosten pro Person.
Ja, definitiv. Also die letzte Zahl, die ich irgendwann mal gehört hatte, waren 16 Millionen Euro pro Nase. Und das also für die gesamte Ausbildung vom Einstieg bis zum Abschluss der Waffensystemausbildung auf dem Eurofighter. Ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her. Also wird sich die Zahl vermutlich auch ein bisschen entwickelt haben.
Was hat dein Umfeld, lieber Gerald, damals zu diesem Berufswunsch gesagt? Welche Emotionen sind dir begegnet?
Sehr unterschiedlich. Und ich vermute, dass die meisten sich darin dann auch wiedersehen würden. Es gab natürlich die einen, die das so ein bisschen belächelt haben und gesagt haben, ja, na klar, sicher, ausgerechnet du willst Kampfpilot werden, natürlich. Es gab auch die Unterstützer, so in der engsten Familie, die gesagt haben, hey, wenn das dein Wunsch ist, dann mach das, wir glauben an dich. Was sich so ein bisschen durchgezogen hat, ist, dass sehr viele Leute irgendjemanden kannten, die das angeblich auch versucht haben, die sich drauf beworben haben und nicht genommen wurden. Also insgesamt war es vorsichtig positiv, aber es waren schon sehr viele Zweifler dabei, die dachten, das wird nichts. Klar, statistisch gesehen war es auch unwahrscheinlich, aber offensichtlich bin ich jetzt hier.
Ja, und das ist auch gut so. Respekt davor. Mit deinen Kolleginnen und Kollegen bist du ja ein wichtiger Teil der Luftverteidigung für die Bundeswehr, für unser Land, für unser Deutschland. Das darf man ja noch sagen. Wir sind ja auch stolz auf unser Land. Wir leben in einer sehr turbulenten Zeit. Dein Einsatzgebiet ist der deutsche Luftraum. Und im Rahmen von NATO-Übungen überwacht deine Staffel aktuell auch die NATO-Ostgrenze. Kannst du uns da mal ein bisschen mehr abholen, von welcher Fläche sprechen wir denn da?
Ja, wir müssen jetzt natürlich ein bisschen differenzieren, das, was du gerade aufgezählt hast. Unser Einsatzraum beschränkt sich nicht nur auf den deutschen Luftraum, sondern unter Umständen, auch wenn es notwendig ist, auf internationalen Luftraum und auch auf den Bündnisluftraum, also innerhalb der NATO. Grundsätzlich können wir überall da operieren, wo wir von anderen Nationen eingeladen werden. Es ist auch nicht meine Staffel, es ist der Verband, dem ich noch assigniert bin. Mhm. Also das taktische Luftwaffengeschwader 31, was zum Zeitpunkt der Aufnahme bis nächste Woche, noch im Rahmen von Enhanced Air Policing North in Malbork in Polen stationiert ist, mit einem kleinen Kontingent. Und zusätzlich ist das taktische Luftwaffengeschwader 71 Richthofen aus Wittmund derzeit in Constanța in Rumänien, direkt am Schwarzen Meer, unweit der ukrainischen Grenze stationiert. Mhm. An genau dem Standort war ich selber 2023 auch eingesetzt.
Wie sieht so ein typischer Arbeitstag aus, jenseits von Start und Landung? Denn ich glaube, zum Alltag eines Eurofighter-Piloten gehört ja nicht nur das Fliegen, sondern auch wahrscheinlich die Vorbereitung, Briefings etc.
Absolut. Also der typische Arbeitstag hängt von deinen ganzen weiteren Verwendungen ab. Ja. Daher würde ich mich in dem Fall jetzt mal tatsächlich auf einen Flugdiensttag beschränken. Und das beginnt in der Tat immer gleich. Das heißt, du kommst morgens früh rein. Wir hatten in der Regel Dienstbeginn 6.31 Uhr lokal. Zahlen sind wichtig. Da kam die 31 zustande in Hövenich. Mit einem Wetter- und Einsatzbriefing. Da ist dann der Flugdienstleiter vorne, der quasi den Umlauf verantwortet, also den Umlauf an Flugzeugen, die rausgehen und wieder reinkommen. Und der Brief dann erstmal unterstützt durch ein paar andere das Wetter an, die Note im Lager, also Notice to Airmen, das heißt so Warnhinweise, die es auch in der zivilen Luftfahrt gibt. Ne? Wie ist der Status am Platz? Welche Einschränkungen gibt es im Luftraum? Welche Einschränkungen gibt es vielleicht an anderen Plätzen? Wie gut ist das Wetter? Dann wird er den entsprechenden Einsatzauftrag vergeben. Mhm. Das bedeutet vereinfacht gesagt, wer macht was, mit wem, mit welchem Flugzeug? In aller Regel ist das keine Überraschung, die sind natürlich vorher bekannt und müssen in der Regel auch davor schon vorbereitet werden. Es gibt aber natürlich auch kurzfristige Änderungen. Ja, danach gehst du mit deiner Flight, also mit den Mitgliedern, mit denen du fliegst und auch je nachdem mit der Feinderstellung, wenn du die hast, in die Flugvorbereitung, verteilst die entsprechenden Aufgaben der Flugvorbereitung auf die Menschen, die dir da zur Verfügung stehen. Und dann muss man sich einfach überlegen, bist du jetzt der Flight Lead, der dafür verantwortlich ist, oder bist du ein Wingman? Wenn du der Flight Lead bist, dann trägst du eben die Durchführungsverantwortung und auch die Verantwortung für die ganze Vorbereitung. Wenn du einer der Flügelmänner bist, dann bist du eher am, ich nenne es jetzt mal Receiving End, also auf gut Deutsch, du wartest darauf, welche Aufgaben dir zuteil werden und steuerst das dann entsprechend bei. Im Anschluss an die Flugvorbereitung geht es dann in das Flight Briefing, genau da, wo man eben im Rahmen dieser Formation, mit der man fliegen wird, den geplanten Einsatzflug durchspricht. Und dann geht es auch schon in die Ausführung. Die beginnt in aller Regel mit dem sogenannten Step Briefing. Step ist der Prozess des Verlassens des Gebäudes und des Verlegens zum Flugzeug. Das Step Briefing ist das letzte Update, was einem der Flugdienstleiter nochmal gibt, bevor man den Flug antritt. Gibt es irgendein Update? Haben sich doch nochmal Maschinen getauscht?
Ja.
Ist irgendwas ausgefallen in die Richtung? Dann geht's raus ins Flugzeug, dann wird geflogen. Bei ganz normalen, üblichen Trainingsflügen kannst du davon ausgehen, dass die so zwischen einer Stunde 15, einer Stunde 45 ungefähr dauern. Mit Luftbetankung können die natürlich deutlich länger werden. Mhm. Aber das wäre so ein guter Durchschnitt. Dann kommst du zurück und dann geht's in die Nachbereitung. Und das ist eigentlich der wichtigste Teil des Fluges. Ne? Mit Telemetrie werden sämtliche Daten ausgelesen, der komplette Flug wird rekonstruiert, sodass man sich dann alles auf dem Bildschirm anschauen kann. Man sieht dann genau die Flugwege aller Flugzeuge, die Waffeneinsätze, bis auf die Ebene geheim, also wirklich mit akkuraten Waffendaten kann man dann alles durchsimulieren und kann dann tatsächlich jede taktische Situation auf den Sekundenbruchteil genau zerlegen, sezieren und das bestmögliche Learning Outcome herausziehen.
Puh, also da kennt sich einer aus. Meine Güte. Also meine Hochachtung vor dem, was ihr macht. Ihr seid ja rund um die Uhr einsatzbereit. Es gibt ja noch diesen Quick Reaction Alert, glaube ich, dieses QRA, oder?
Genau. Damit jetzt kein Missverständnis aufkommt, also natürlich haben auch wir den Schluss und gehen da nach Hause.
Ja.
Also nicht jeder von uns ist 365 Tage, 24 Stunden auf Abruf. Selbstverständlich gibt es die Möglichkeit, die Soldaten zu alarmieren, wenn das tatsächlich notwendig sein sollte, aber das ist in meiner Zeit noch niemals vorgekommen.
Ja.
Die Quick Reaction Alert hingegen, die steht tatsächlich in dauerhafter 15-Minuten Bereitschaft. Das heißt 15 Minuten von der Alarmierung bis zum Abheben des Luftfahrzeugs. Und das sind in aller Regel 24-Stunden-Schichten, die man dann fährt. Da ist der Dienstantritt dann morgens und endet dann am Folgetag auch morgens. Man ist in der Nähe der Flugzeuge untergebracht in dem Gebäude. Unter der Woche kann man ganz normal am Flugbetrieb teilnehmen. Das heißt, die Alarmrotten fliegen Montag bis Donnerstag zweimal pro Tag und freitags einmal pro Tag zur Übung mit einem sogenannten Tango-Scramble, also einem Trainings-Scramble, einem Trainingsalarmstart. Und ja, wenn die Glocke geht, nachts um drei, hast du trotzdem nur 15 Minuten in die Luft zu kommen.
Ja, also das ist so eine Art bewaffneter Bereitschaftsdienst zur Luftraumüberwachung.
Genau, die QRA hat luftpolizeiliche Aufgaben und unterstützt im Grunde genommen die Länderpolizeien bei der Wahrung der Souveränität des Luftraums. Das ist eigentlich eine polizeiliche Aufgabe, aber offensichtlich haben die Länderpolizeien keine Kampfflugzeuge.
Ja, okay. Und wenn du dann im Cockpit sitzt, dann gibt es auch keinen Raum für Improvisation, denn diese Entscheidungen, die du triffst, die basieren ja auf einem klaren Verfahren. Das ist, glaube ich, dieses Standard Operation, Gott, hol mich mal ab bitte. Wie heißt das nochmal bei euch?
Standard Operation.
Dankeschön, ja, mir fiel es nicht an.
Ja und nein. Es gibt natürlich viel Standardisierung für Dinge, die immer gleich sind.
Ja.
Also ein Standardabflugverfahren mache ich immer gleich, einfach damit mir kein Raum für Fehler passiert. Aber selbstverständlich gibt es du kannst nicht für jede Situation vorplanen. Trotz der besten Vorplanung gibt es immer wieder Situationen, vor allem taktische Situationen, in denen du improvisieren musst. Und da trennt sich dann auch sehr schnell die Spreu vom Weizen, weil da wird es dann wirklich anspruchsvoll, weil du eben in sehr kurzer Zeit sehr viele Entscheidungen treffen musst.
Ja, als Eurofighter-Pilot bist du dauerhaft einer sehr hohen körperlichen und psychischen Belastung ausgesetzt. Wir sprechen ja auch über hohe Geschwindigkeiten, starke Beschleunigungskräfte. Bis zu 9G hatte ich gelesen. Also das Neunfache des Körpergewichts.
Richtig. 9G wären ja die 9G wären ja die neunfache Erdbeschleunigung und das bedeutet entsprechend auch, dass wenn ich mit meinen 60 Kilo da sitze und 9G anlege, dass ich eben auf einmal etwa 540 Kilo Körpergewicht habe. Und das drückt auf den gesamten Bewegungsapparat. Da haben die Muskeln natürlich ordentlich was zu tun und die Wirbelsäule bedankt sich. Und das hinterlässt beim einen oder anderen natürlich auch Spuren. So auch bei mir. Bei mir war es die Halswirbelsäule, die sich sehr früh mit technischen Schwierigkeiten gemeldet hat, um es mal emotionslos auszudrücken. Mir ist tatsächlich eine Bandscheibe kaputt gegangen. Und musste dann letzten Endes in einem langen Prozess operativ beseitigt werden.
Fällt das dann unter Arbeitsunfall?
Also den Begriff kennen wir so eigentlich nicht. Es gibt bei der Bundeswehr den Begriff Wehrdienstbeschädigung, aber da keine bleibende Einschränkung entstanden ist, ist das eigentlich kein Thema.
Okay. Was macht denn den Eurofighter für dich so besonders? Der ist 1994 das erste Mal im Einsatz gewesen.
1994 war der Erstflug des ersten Prototypens. Die Einführung in die Bundeswehr war 2003. Und was man sich aber immer klar machen muss, bei diesen Kampfflugzeugen, anders als ein Auto, werden die nicht gebaut und sind dann einfach so, wie sie sind. Sämtliche Muster entwickeln sich kontinuierlich weiter. So ist natürlich auch mit dem Eurofighter. Die heute aktuellen Flugzeuge unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit und der Funktionalitäten, die sie haben, massiv von den ersten Eurofightern. Das betrifft jetzt nicht das Airframe, also nicht das Flugzeug als solches, sondern die Funktionen des Waffensystems. Wir reden davon, dass neue Effektoren integriert werden, dass das Radar sich deutlich verbessert, dass die Sensorik deutlich verbessert, dass sich die gesamten Funktionsumfänge der Kampfavionik deutlich verbessern. Und das sind alles Dinge, Bits and Bytes, die natürlich im Verborgenen stattfinden und die man von außen nicht sehen kann. Daher kommt es immer wieder auf, dass Menschen sagen, um Gottes Willen, das Flugzeug ist schon so alt. Ja, das ist Blödsinn. Es gibt viele Flugzeuge, die auch noch deutlich älter sind und heute noch sehr gut im Dienst stehen.
Ja.
Und das sagt bei Kampfflugzeugen wenig aus. Für mich macht das Flugzeug besonders, dass es A, eines von den Flugleistungen her eines der leistungsfähigsten Kampfflugzeuge überhaupt ist. Mhm. Also gerade Beschleunigungssteigvermögen sind bei dem Flieger wirklich der Wahnsinn. Er lässt sich unglaublich schön fliegen. Auch im Vergleich mit anderen Flugzeugen. Ich hatte mal das Vergnügen, in einer F-18 mitzufliegen. Auch ein sehr schöner Flieger, aber ich muss tatsächlich sagen, im Vergleich mit dem Eurofighter hat es sich ein bisschen wie ein Mofa angefühlt.
Für dich vielleicht. Also du sprichst hier mit jemandem, der Kinderachterbahn fährt und dem es da schon übel wird. Ich glaube, man muss wirklich geboren sein für diesen Job.
Es ist eine Frage der Gewöhnung. Und tatsächlich war dieser Moment, wo ich in der F-18 mitgeflogen bin, für mich auch so ein Eye-Opener, weil das ist ein sehr bekanntes Flugzeug. Ich fand die auch in jungen Jahren als Kind schon immer toll. Ich finde sie auch heute noch toll. Und dann habe ich mich auch tierisch auf diesen Mitflug gefreut und saß da drin. Und wir machen den Startlauf. Und du merkst natürlich, das Ding hat wirklich deutlich weniger Performance als der Eurofighter. Und bei dem Take-Off-Run dachte ich mir schon so, was denn hier los? Passiert ja nicht so viel.
Fast ein bisschen gelangweilt.
Gelangweilt wäre zu viel gesagt. Aber ja, es war natürlich schon, du merkst durchaus den Unterschied. Daher ist der Eurofighter immer noch mein Favorit.
Dein Spitzname ist Titan. Wie kam es dazu?
Genau, ich habe vorhin ja meine OP angesprochen und was man bei diesen Callsigns immer als erstes dazu sagen muss, nein, wir suchen uns die nicht selber aus. Keine Chance. Nicht mal ein kleines bisschen. Und wenn man gerne ein Callsign hätte, dann kann man sich sicher sein, dass man ein anderes bekommt. Callsigns sind in der militärischen Fliegerei wirklich sehr weit verbreitet, auch in vielen anderen Nationen. Also das ist wirklich so ein internationaler Standard. Und was die alle gemein haben, ist, die werden grundsätzlich immer von den Kameraden vergeben. Es gibt keinen festen Zeitpunkt, wann man sein Callsign verliehen bekommt. Es ist immer dann, wenn es an der Zeit ist, weil man entweder irgendwo groß Scheiße gebaut hat oder irgendjemandem was sehr Lustiges einfällt. Ein gutes Callsign hat in der Regel irgendeine coole Hintergrundgeschichte, hat einen guten Bezug zu seinem Besitzer und ist auch meistens in irgendeiner Form ein bisschen gehässig. Jetzt ist mein Callsign Titan eins, worüber ich sehr glücklich bin, weil es natürlich auch cool klingt, aber wenn man es dann versteht, dann merkt man, dass es ein gutes Callsign ist, weil es alle diese Charakteristiken erfüllt. Zum einen geht es eben auf meine Halswirbelsäulen-OP zurück, weil mir ein titanverstärkter Cage eingesetzt wurde. Also die vorhin angesprochene ledierte Beinscheibe wurde vollständig entfernt und die Wirbelkörper wurden mit diesem titanverstärkten Cage fusioniert und zusätzlich noch mit einer Carbonplatte ventral, also von vorne verschraubt. Mhm. Damit habe ich eine super feste, gewichtsoptimierte Halswirbelsäule. Und aufgrund des verwendeten Werkstoffs eben war das der eine Bezug. Der nächste Bezug war, dass ich damals der erste Eurofighter-Pilot der Luftwaffe war, der mit einer operierten Halswirbelsäule wieder fliegen durfte. Und dieser ganze Prozess hat sich natürlich gezogen. Es hat sehr lange gedauert. Es war ein sehr langer Kampf. Und einer der damaligen Fluglehrer hat dann mal gesagt, ich hätte gekämpft wie ein Titan. Und das ist irgendwie so hängen geblieben drumherum. Und was man dann auch noch dazu sagen muss, ne, als wir hier das Mikrofon eingestellt haben, du musstest das Ding ganz schön nach unten biegen. Ich bin 1,69 Meter groß.
Ich wollte es nicht sagen.
Ich bin 1,69 Meter groß, in Anführungszeichen. Mein Nachname ist auch noch groß und da passt Titan natürlich perfekt dazu.
Ja, und Titan steht ja auch weniger für Unverwundbarkeit, mehr für Zuverlässigkeit, für Standfestigkeit, für mentale Stärke. Das bringst du ja auch alles mit.
Ja, so wie die anderen Kameraden auch.
Ja.
Ich denke, das sind einfach Attribute, die man sich mit der Zeit erwirbt.
Na, du hast die Kameraden ja schon ein paar Mal angesprochen. So ein Eurofighter-Pilot klingt ja erstmal nach Einzelkämpfer. Wie wichtig ist denn die Teamarbeit wirklich?
Die Teamarbeit ist alles. Einzelkämpfer täuscht vollkommen, basierend auf der Tatsache, dass wir alleine im Cockpit sitzen. Ja, ich bin the mayor of Cockpit City. Ich bin alleine in meinem Flugzeug, aber ich operiere niemals alleine. Und ganz gleich, ob ich jetzt das Führungsflugzeug vorne fliege oder ob ich als Wingman eingesetzt bin. Und auch da muss man dazu sagen, auch wenn man die Qualifikation hat, man macht beides. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich ein guter Flight Lead oder ein guter Wingman sein möchte. Egal, was ich mache, man ist immer aufeinander angewiesen. Wenn ich als Flight Lead vorne wegfliege, dann trage ich die Verantwortung für meine Flight. Ich bin dafür verantwortlich, dass mein junger Wingman, der vielleicht noch gar nicht so viele Flugstunden gesammelt hat und ein bisschen früher an seine Grenzen kommt als ich, dass der unter allen Umständen wieder sicher nach Hause kommt. Das gilt natürlich im Frieden, im Einsatz noch umso mehr. Aber wie ich schon sagte, auch im Frieden gibt es diverse Situationen, wo das durchaus ein Problem werden kann. Mhm. Ne? Unerwartete Wettereinbrüche können junge Kameraden schon mal ein bisschen schwitzige Hände verschaffen. Und dann ist es an einem als Flight Lead, das Ganze zusammenzuhalten. Wenn ich als Wingman fliege, dann muss ich aber natürlich auch auf meine Kameraden mit aufpassen und meinem Flightlead das Leben so einfach wie möglich machen. Es ist ja eine Binse, dass die Kette immer am schwächsten Glied bricht. Mhm. Und so müssen wir natürlich alle versuchen, dass keiner irgendwo die Leistungsfähigkeit nach unten abzieht. Wir operieren immer im Team, wir operieren immer gemeinsam. Mhm. Und nicht umsonst heißt es Team Luftwaffe.
Ja.
Und an der Stelle muss man auch ganz klar dazu sagen, die Teamarbeit begrenzt sich nicht auf die Piloten im Cockpit, sondern um ein Kampfflugzeug betreiben zu können, ist eine riesige Anzahl an Menschen notwendig, die jeden Tag ihr Bestes tun, um dem System Kampfflugzeug den Einsatz zu ermöglichen. Der Pilot ist einfach nur derjenige, der am Ende das Flugzeug fliegt und zum Einsatz bringt. Aber davor waren unzählige Techniker, Flugbetriebler, militärisches Nachrichtenwesen, die ganzen Bereiche drumherum, das Line-Taxi-Fahrer, der uns rausfährt. Du bist auf so viele Menschen angewiesen. Die Männer und Frauen von Rettungssystemen, die deine Ausrüstung vorbereiten. Du hast wahrscheinlich jeden Tag irgendwo zwischen 50 und 100 Leute, mit denen du direkt zusammenarbeiten musst, dass das System funktioniert. Und das alles ist ein großes Team, ohne dass es nicht geht.
Mhm. Und wie viele Kilometer legst du bei einem durchschnittlichen Flug dann zurück?
Müsste man wahrscheinlich jetzt einfach mal ausrechnen. Ich denke, dass man so mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 800-900 km/h unterwegs ist. Und wenn du dann 1,5 Stunden fliegst, dann bist du wahrscheinlich, je nachdem wie du, also fliegst ja keinen Reiseflug von A nach B, ne? Aber ja. Ich denke mal, du wirst schon ganz gut mit ungefähr 1,5 Kilometer bei einem durchschnittlichen Trainingsflug hinkommen.
Puh, also dann schaffst du Hamburg-München in, keine Ahnung, 40, 45 Minuten.
Ja, definitiv. Mhm. Geht auch noch ein bisschen schneller, wenn es sein muss.
Wenn du richtig Gas gibst.
Genau, das Wichtige ist eben jetzt an der Stelle, weil wir ja über Strecken sprechen, du gehst eben nicht in Streckenflug, sondern du verlegst ja einen Übungsluftraum, der ist dann meistens nur ein paar hundert Kilometer weit entfernt.
Mhm.
Und wie so despektierlich manchmal gesagt wird, da fliegst du kleine und große Kreise mal links rum, mal rechts rum.
Die Anwohner freuen sich.
Genau. Und diese Kreise bestehen natürlich aus komplexem Training. Also das ist nur so ein bisschen ein Running Gag, der immer wieder aufkommt. Und aus diesem Trainingsluftraum verlegst du dann wieder zurück und dementsprechend lässt sich die Distanz kannst du nur abschätzen.
Ja. Lieber Gerard, wie kommuniziert ihr denn als Piloten während des Fluges miteinander? Das ist ja hochstandardisiert wahrscheinlich.
Genau. Du hast ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Die bekannteste ist natürlich ganz klar der Sprechfunk, wie auch in der zivilen Fliegerei.
Mhm.
Und genau wie in der zivilen Fliegerei, solange wir im zivilen Luftraum unterwegs sind, nutzen wir die gleichen Standardsprechgruppen, wie sie auch ein Airliner verwenden würde, bewegen uns da weitestgehend identisch. Sobald wir in einem taktischen Szenario unterwegs sind in unserem Übungsluftraum, dann ist es natürlich eine taktische Funksprache und auch hier gibt es sehr viele Standardbegrifflichkeiten, sogenannte Brevity Codes, also Abkürzungen und Codewörter, die fest definierte Bedeutung haben, die letzten Endes einfach dafür sorgen, dass du ein Maximum an Informationen mit einem Minimum an Worten und einer größtmöglichen Eindeutigkeit transportiert bekommst. Aber abgesehen von dem Sprachfunk oder abgesehen von dem Sprechfunk hast du weiterhin immer noch die Möglichkeit, dich mit Handzeichen auf sich zu verständigen, wenn du in unmittelbarer Nähe fliegst. Das ist natürlich nicht immer gegeben. Und dann sind wir aber auch alle mit einem Datennetzwerk, mit dem Datenlink, dem sogenannten Link 16, verbunden. Und auch darüber lassen sich Daten austauschen.
Hm. Und das Mikrofon sollte dann im besten Falle so ausgelegt sein, dass es selbst bei, enormen Lärm unter hohen G-Kräften verständlich bleibt.
Das Mikrofon ist in der Atemmaske angebracht.
Ja.
Dadurch ist das ganz gut geschützt und darum ist das in vielen Jetfilmen auch immer ein bisschen blödsinnig, wenn die Maske runterhängt, damit man das Gesicht des Schauspielers sieht und er munter vor sich hinquasselt, da würde ihn niemand verstehen.
Hm. Ich hatte einen Fachbegriff gelesen, den musst du mir bitte mal erklären, den Zuhörerinnen und Zuhörern. Was ist denn ein Atemmanöver?
Also wenn du mit hohen G-Kräften konfrontiert wirst, dann strebt natürlich das Blut in deinem Körper nach unten. Wenn das Blut absackt, dann ist es nicht mehr da, wo es hingehört, nämlich im Gehirn. Und dann kommt es zu einem sogenannten G-Lock, ein G-Induced Loss of Consciousness, ein G-Kräfte-induzierter Verlust des Bewusstseins.
Mhm.
Und um dem entgegenzuwirken, hast du verschiedene Hilfsmittel. Einerseits technisch, wie die Anti-G-Hose und die Weste. Andererseits aber auch physiologische Manöver, wie das Anspannen der Beine und des ganzen, darauf folgend des ganzen Oberkörpers. Aber eben auch diese Pressatmung, die du angesprochen hast. Das funktioniert nur in Kombination. Und die Pressatmung sieht vor, dass du einen Überdruck in der Lunge erzeugst, indem du quasi deine Lunge mit Luft gefüllt hast und gegen den geschlossenen Kehlkopf versuchst auszuatmen, also dagegen drückst.
Mhm.
Jetzt musst du aber ja trotzdem noch zum Atmen kommen. Und da kommt es dann zu diesem charakteristischen, was man gerne mal hört. was man auch in vielen Berichten sehen kann, zum Beispiel in der Zentrifuge, kann man sich viele YouTube-Videos drüber angucken. Dabei wird in sehr, sehr schnell die Atemluft aus der Lunge ausgestoßen und schnell wieder eingesaugt, sodass ich sofort wieder diesen Druck aufbauen kann. Das heißt, diese Pressatmung ist notwendig, damit ich unter diesen hohen Belastungen atmen kann, aber gleichzeitig den Druck aufrechterhalten kann, damit ich eben nicht bewusstlos werde.
Ja, das ist ja eine wahnsinnige Belastung, vor allem auf den Blutkreislauf, das Herz, Gehirn, die Muskulatur, das alles irgendwie eingeschränkt.
Genau, das wirkt sich tatsächlich auf den ganzen Körper auf.
Ja.
Auf der einen Seite natürlich eben das, was das Herz-Kreislauf-System angeht, also dass du mit einer Bewusstlosigkeit zu kämpfen hast. Auf der anderen Seite auch der ganze Bewegungsapparat, das ist unglaublich schwer, sich unter diesen Kräften zu bewegen. Und insbesondere im engen Kurvenkampf ist es ja mitnichten so, dass man einfach aufrecht und geradeaus im Flugzeug sitzt, sondern meistens furchtbar verdreht. Und dann muss man auch durchaus einen festen Halt im Cockpit finden oder den Kopf irgendwo anlehnen, weil die Halswirbelsäule dann einfach überstrapaziert wird. Das macht sich auch letzten Endes ganz deutlich bemerkbar, dass das Blut, was ja trotzdem in die Extremitäten ein Stück weit versackt, sorgt dafür, dass ganz oft die kleinen Kapillargefäße auf der Haut platzen und man dann sogenannte G-Measles, also G-Masern bekommt. Sieht tatsächlich so ein klein bisschen aus wie Masern, sind einfach ganz viele kleine, feine Blutergüsse, die sich über weite Teile des Körpers erstrecken können. Also man muss da schon so ein bisschen für sein Geld arbeiten, definitiv.
Auf jeden Fall, das macht ihr. Aber zum Vergleich, Achterbahn, circa 3-4 G, Formel 1, Bremsmanöver, naja, bis zu 5 G im Kampfjet, dann dauerhaft 7-9 möglich. Und bei diesen hohen G-Belastungen, also nochmal zum Verständnis, da wird das Blut in die Beine gezogen. Ja, die Folge könnte dann sein, das Gehirn bekommt weniger Sauerstoff.
Ja, genau, das ist richtig. Aber nochmal ganz kurz auf das zurückzugehen, was du angesprochen hast mit der Achterbahn und dem Formel-1-Auto. Im Formel-1-Auto wirken die Beschleunigungskräfte lateral, also zur Seite und nach vorne und nach hinten.
Mhm.
Das ist für den Körper deutlich einfacher zu ertragen, weil es da nicht zu Bewusstseinseinschränkungen kommt. Ich werde nicht bewusstlos, wenn ich eine 9G-Kurve fahre, weil das Blut dann nicht versackt. Das würde quasi an einer Seite des Körpers hängen, aber damit ist es immer noch mehr oder weniger im Kopf. Unangenehm wäre es natürlich trotzdem, aber nicht ganz so anstrengend für den Körper. In der Achterbahn und im Kampfflugzeug wirken die wesentlichen G-Kräfte vertikal und vor allem nach unten. Die hohen Beschleunigungskräfte, wir sprechen dann von positiven Gs, und genau die sind es, die das Blut nach unten versacken lassen, weil es einfach schwer wird und dein Herz nicht mehr dagegen ankommt. Es also nicht mehr schafft, das Blut nach oben ins Gehirn zu pumpen.
Und dafür habt ihr diesen speziellen Anzug, einen Anti-G-Anzug, der sich bei steigender G-Belastung aufbläst und die Beine und den Bauch komprimiert. Puh.
Genau, richtig. Im Eurofighter ist das ein komplexer Anzug. In vielen einfacheren Flugzeugen sind das reine Anti-G-Hosen. Also da hat man einfach nur Luftkammern, insbesondere an den Unter- und Oberschenkeln, die sich aufblasen. Im Eurofighter ist das eine sogenannte Full-Coverage Anti-G-Trouser, also eine vollflächige Anti-G-Hose. Das bedeutet, die bläst sich auf der kompletten Fläche um die gesamten Beine herum aus und nicht nur partial. Sie drückt auch in den Unterbauch. Und auch die Weste, die wir tragen, kann teilweise mit Luftdruck beaufschlagt werden, sodass auch der Oberkörper abgepresst wird. Und selbst im Helm haben wir eine kleine Luftblase. Jetzt wird natürlich nicht der Kopf abgequetscht, aber diese Luftblase sitzt am Hinterkopf und drückt den Kopf nach vorne in die Atemmaske, sodass die Atemmaske nicht vom Gesicht rutscht.
Mann, Mann, Mann. Das würde aber auch dafür... Nee, ich muss anders anfangen. Also ich bin noch so ein bisschen bei dem Anzug hängen geblieben, denn das Ziel ist ja, den Blutdruck im Gehirn stabil zu halten. Und können wir davon ausgehen, dass ein Gerald Groß eine starke Bein- und Rumpfmuskulatur hat?
Da kannst du von ausgehen im Rahmen meiner Möglichkeiten.
Ja.
Du musst das natürlich schon trainieren, aber genau dafür hast du ja eine flugphysiologische Ausbildung. Also auch das, da will ich mal mit einem Klischee aufräumen, weil viele Interessenten fragen mich immer, was denn ist, wenn sie nicht durch die Zentrifuge durchkommen. Mhm. Die Zentrifuge ist nicht Bestandteil des Auswahlverfahrens, die ist Bestandteil der Ausbildung, und in der Zentrifuge wird so lange trainiert, bis es funktioniert. Und bei Menschen, die nicht überraschenderweise doch irgendwelche medizinischen Implikationen haben, das ist wirklich extrem selten, bei denen klappt das dann auch. Da geht es dann letzten Endes eben darum, dass man diese Atemmanöver sauber macht, dass man das Anspannen sauber macht, dass man Vertrauen in die Ausrüstung bekommt. Und gerade mit der AEA-Ausrüstung, so heißt die im Eurofighter, die ist wirklich sehr gut. Damit ist es weitestgehend kein Problem, bei 9G bei Bewusstsein zu bleiben.
Ja. Wenn du im Cockpit sitzt, gibt es da Raum für dein persönliches Bauchgefühl oder zählt ausschließlich die Prozedur?
Nein, es gibt selbstverständlich den Raum für das persönliche Bauchgefühl. Wie vorhin angesprochen, du musst auch immer wieder improvisieren. Es gibt natürlich viele Procedures, an die sich gehalten wird, aber es gibt auch viele sogenannte Techniques, also Dinge, die man so tun kann, die man aber auch anders tun kann. Du musst letzten Endes flexibel bleiben, weil auch die Situationen, die sich um dich herum entwickeln, sind ja hochdynamisch und flexibel. Und es ist vollkommen unmöglich, dass irgendjemand, der sich viele Gedanken macht, um ein Taktikhandbuch zu schreiben, dass der in der Lage ist, jede mögliche Situation zu durchdenken und jede mögliche Situation auch noch aufzuschreiben. Das geht einfach nicht. Für die wesentlichen Situationen, die auftreten können, hast du natürlich taktische Handlungsschubladen, die du aufmachen kannst und die du abrufen kannst und auf die du auch trainierst. Du wirst aber trotzdem nicht drum rumkommen, hin und wieder einfach improvisieren zu müssen.
Hm. Und wie offen sprecht ihr im Team über Fehler? Auch die wird es ja geben im Alltag?
Wir haben eine sehr offene Fehlerkultur. Das ist auch unglaublich wichtig. Und das war nicht immer so, aber es ist jetzt schon sehr, sehr viele Jahre so. In jedem Wetter- und Einsatzbriefing morgens gibt es eine Folie, auf der draufsteht, "Look what happened to me." Und jeder die Möglichkeit bekommt, aufzustehen und zu sagen, hey, das und das ist passiert. Wenn es zu größeren Zwischenfällen kommt, irgendwas, was relevant ist, wo vielleicht auch ein gewisses Risiko dabei ist, dann wird das ohnehin standardisiert aufgearbeitet, im Detail zerlegt und wirklich auch vorgestellt. Da geht es dann nicht darum, irgendwie einen Schuldigen zu identifizieren oder mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, sondern es geht um die rein sachliche Analyse, was genau ist passiert und wie können wir das in Zukunft möglichst verhindern.
Und wie hat dein Beruf den Blick auf Risiko, auf Angst, auf Fehler, auf Kontrolle verändert in all den Jahren?
Ganz wesentlich. Er hat überhaupt ein Verständnis dafür geprägt. Du musst allein erstmal das Verständnis dafür bekommen, dass Menschen immer Fehler machen werden. Du kannst Fehler weder verbieten noch vollständig verhindern. Der Mensch ist fehlbar. Und das bedeutet, dass wenn die Beobachtungszeit unendlich ist, dass die Anzahl der Fehler, die ein Mensch machen wird, auch gegen unendlich strebt. Und daher kommt ja auch Murphy's Law. Alles, was schiefgehen kann, wird irgendwann schiefgehen. Man muss nur genug Zeit dafür haben. Und das bedeutet, dass ich zwei wesentliche Stellschrauben habe, wenn ich mein Handlungssystem designe, in dem der Mensch wirkt. Nämlich, ich kann die Eintrittswahrscheinlichkeit von Fehlern so weit wie es geht reduzieren. Ich kann aber auch die Eintrittsfolgen von Fehlern, soweit es geht, reduzieren. Also dafür sorgen, dass auch menschliches Versagen nicht zwangsläufig zu einem Unglück passiert.
Mhm. Ist es das, was du auch Menschen außerhalb der Luftfahrt oder deines Berufsstandes mitgeben möchtest? Du gibst ja auch Vorträge, du hast ein Buch geschrieben, gibst sehr viele Impulse auch anderen Menschen und dir geht es ja auch weniger um diese Chat-Romantik, sondern um Entscheidungsfindung unter Druck, um die Fehlerkultur, Fokus, Verantwortung. Was möchtest du Menschen noch mitgeben?
Genau. Es geht wirklich nicht um die Fliegerromantik als solches, sondern es geht einfach darum, welche Attribute, die aus der militärischen Fliegerei kommen, sich hervorragend auch im zivilen Leben verwenden lassen. Und das betrifft sowohl das Berufsleben als auch das Privatleben. Fehlerkultur ist eines davon, aber es sind auch Dinge wie Handlungsfähigkeit unter Druck, Resilienz, Energiemanagement. Mhm. All das, womit man in der Ausbildung zwangsläufig konfrontiert wurde und dann ganz schnell feststellt, dass man das an vielen Enden braucht. Auch Menschenführung ist so ein Thema, was bei Militär einen sehr hohen Stellwert hat. Wer nicht im Militär aktiv ist, denkt sich vielleicht, naja, da geht alles nur mit Stimme und viel Schreierei. Das ist aber mitnichten so. Denn nur wer mit Vorbild vorangeht, der kann auch tatsächlich führen und dem folgen auch die Leute. Mhm. Und ich versuche einfach immer auf den jeweiligen Kunden oder auf den jeweiligen Partner zugeschnitten, die Themen zu adressieren, die in dem spezifischen Kontext dann wirklich relevant sind.
Und wenn du mal nicht im Cockpit sitzt und arbeitest, was macht dir in deiner Freizeit Freude? Was erfüllt dich im Leben?
Ja, meine Freizeit ist fast schon ein Reizthema, denn so viel gibt's davon nicht. Eigentlich ungefähr keine. Ich habe ja nebenbei noch eine Firma gegründet, weil mir das einfach Spaß macht. Das ist im Grunde genommen meine Freizeit. Das ist mein Hobby, weil ich mich da kreativ ein bisschen ausleben kann.
Was macht ihr da?
Ja, wir haben drei verschiedene Bereiche, die wir bedienen. Das ist einmal der Medienbereich, in dem wir ja hauptsächlich den YouTube-Kanal bedienen und natürlich auch die schnellen Medien wie Instagram, TikTok, die Plattformen, die einfach dazugehören. Wir haben aber eben auch den Coaching-Bereich, du hast es gerade schon angerissen. Das heißt, ich gebe Impulsvorträge, Keynotes, ich veranstalte Workshops. Ich gebe aber auch Einzelcoachings für Personen, sowohl in Person als auch Videokonferenz basiert oder hybrid. Und dann haben wir auch noch den Shop-Bereich. Das heißt, wir stellen einerseits Aviation-Merch her für Endkunden, also einfach für Flugzeugbegeisterte, vor allem mit Schwerpunkt auf die militärische Fliegerei. Und wir produzieren aber auch für Business-Partner Merchandise. Das bedeutet, wenn eine Firma T-Shirts, Hosen oder sonst was braucht, Schlüsselanhänger, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Mhm. Wir bieten da einfach eine Problemlösekompetenz. Das heißt, unsere Kunden kommen zu uns, sagen, hey, ich habe da eine Idee und die hätte ich gerne irgendwie umgesetzt. Wie können wir denn zu dem und dem Thema was Cooles machen? Und wir erwecken diese Idee zum Leben und kommen dann mit Vorschlägen und konnten damit auch schon viele Firmen glücklich machen.
Also langweilig wird ja auf jeden Fall nicht. Wenn jemand nach dieser Folge überlegt, seinen Weg bei der Bundeswehr einzuschlagen, was sollte er oder sie verstanden haben über diesen Beruf?
Er sollte auf jeden Fall verstanden haben, dass es kein 9-to-5-Job ist, sondern dass es ein Job ist, der im Wesentlichen lebensbestimmt ist. Er sollte sich klar darüber werden, dass der viel Opferbereitschaft und Flexibilität voraussetzt. Und er oder sie sollte sich im Klaren darüber sein, dass das wirklich die Sache ist, die man machen will. Denn mit 80% und ich schaue einfach mal ein bisschen, wird man da nicht weit kommen. Es ist meines Erachtens nach ein extrem erfüllender Job und aller Hardships zum Trotz würde ich jedes Mal wieder genau den gleichen Weg einschlagen. Und es macht mir auch heute noch unglaubliche Freude. Ich empfinde immer noch jeden Flug als Privileg. Mhm. Es lohnt sich, aber es geht nur und es macht nur dann glücklich, wenn man es wirklich will.
Also lieber Gerald, ich wünsche dir und deinen Kameradinnen und Kameraden von Herzen alles erdenklich Gute. Bleibt gesund bei eurem Engagement für unser Land. Es war ein großes Vergnügen, mit dir heute zu sprechen. Du hast auch ein bisschen aufgeklärt und uns gezeigt, wie viel Klarheit und Disziplin und auch Menschlichkeit hinter diesem Beruf steckt, der ja oft, naja, nur aus der Distanz wahrgenommen wird. Deswegen herzlichen Dank und für den Einblick auch und bis ganz bald. Alles erdenklich Gute.
Die Freude war ganz auf meiner Seite. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Bis dahin.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.